Moral ist ja erstmal was Gutes. Wer moralisch handelt, der betrügt nicht, der behandelt seine Mitmenschen ordentlich und der hilft, den sozialen Frieden zu bewahren. Mal so ganz einfach gesagt. Aber was ist, wenn Moral zur Waffe wird und Empörung zur Munition? Vor allem gegen die, die das moralisch Richtige anzweifeln oder diskutieren möchten. Beispiel, wenn ich in Interviews die Gendersprache hinterfrage, darf man mir dann unterstellen, ich wäre gegen Gleichberechtigung? Oder die Maskendiskussion. Wer die Maskenpflicht unsinnig findet, der gilt in der öffentlichen Moral inzwischen als gewissenloser, unsolidarischer Idiot. Dabei gibt es enorme Zweifel daran, ob Masken sinnvoll sind oder nicht. Man könnte darüber diskutieren, aber nein, Masken sind ja inzwischen moralisch richtig. Mein Gast sagt, wenn Moral zur Hypermoral wird, dann kann das ganz schnell totalitäre Züge annehmen. Jetzt den Punkt Preradovic. Und mein Gast ist der Philosoph Dr. Alexander Grau. Hallo nach München.
Einen schönen guten Tag, Frau Preradovic.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind promovierter Philosoph, Publizist, Journalist und Buchautor. Zu Ihren Büchern gehören unter anderem Politischer Kitsch und Hypermoral, die neue Lust an der Empörung. Und Sie haben in der Zeitschrift Cicero eine wöchentliche Kolumne namens Grauzone. So, jetzt fangen wir an. Sie sagen, Hypermoralismus ist die Leitideologie unserer Zeit. Da frage ich mich, können wir Probleme eigentlich so sachlich dann lösen, wenn es im Endeffekt um Moral geht?
Nein, natürlich nicht. Also wir sind als Menschen emotionale Wesen. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Computer. Unsere ganzen Überzeugungen sind letzten Endes natürlich irgendwie emotional konnotiert. Rein rational können wir nicht entscheiden, gerade in moralischen Fragen nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, reine Vernunft und reiner Verstand führen uns wahrscheinlich auch zu keinen Entscheidungen, weil sie letzten Endes von subjektiven Werten abhängen. Also Moral ist ja und funktioniert auch nur, weil sie auf Emotionen basiert. Die Frage ist nur, welchen Raum wir den Emotionen geben. Das bedeutet ja nicht, also die emotionale Basierung von moralischen Entscheidungen bedeutet ja nicht, dass man ausschließlich emotional entscheiden soll, sondern es gibt natürlich durchaus rationale Möglichkeiten des Abwägens und des Begründens von Entscheidungen. Und diese rationalen Erwägungen sollte man natürlich hin und wieder einfließen lassen.
Wo ist denn da die Grenze bei Ihnen zwischen Moral und Hypermoral?
Man kann vielleicht, um es etwas zu vereinfachen, die schöne alte Unterscheidung von Max Weber nehmen, nicht? Der Verantwortungs- und der Gesinnungsethik. Die Hypermoral hat für mich ganz stark gesinnungsethische Züge. Also wenn es nur noch darum geht, Moral um ihrer selbst willen auszuführen oder wenn die Moral quasi zirkulär wird, also gut sein um des Gutsein Willens oder noch schlimmer vielleicht gut sein um irgendeine andere politische Ideologie durchzusetzen, um ein irgendwie geschlossenes ideologisches System zu realisieren, dann würde ich sagen, dann sind wir entweder beim reinen Moralismus, ja, also wenn wir es so einer gesteigerten Moral um ihrer selbst willen zu tun haben, oder wenn es darum geht, eigentlich auch noch andere Ziele zu verfolgen, das nenne ich dann Hypermoralismus, wenn eigentlich es darauf hinausläuft, dass hier eine ganze Ideologie politisch irgendwie institutionalisiert werden soll.
Und das haben wir jetzt?
Diese Tendenzen haben wir natürlich. Also wir befinden uns, ich glaube, das nehmen viele so wahr, also jetzt ohne Schaum vorm Mund, ganz sachlich und kühl betrachtet. Wir beobachten das ja gerade in den letzten Wochen an vielerlei Themen. Tatsächlich in so einem kleinen Kulturkampf, also wo eher progressive Elemente in allen westlichen Gesellschaften interessanterweise versuchen, ihre Agenda auch politisch durchzusetzen und nicht nur politisch, ja, auch kulturell und dass sich ganz viele Menschen unterschiedlichster Herkunft dann dagegen wehren. Das sind ja nicht nur Konservative, das sind Liberale, das sind Menschen aus ganz anderen Umfeldern teilweise. Und ich denke, dass es zum Teil genau diese Auseinandersetzungen ihre Wurzeln darin haben.
Das heißt, Hypermoral heißt, es gibt nur diese eine Moral und jeder, der anders denkt, denkt falsch, oder? Und wird möglicherweise in irgendwelche Ecken gesteckt, wo er sich eigentlich selber gar nicht findet.
Ja, natürlich, das ist klar. Also das ist dann, jeder Moralismus neigt natürlich auch der Moralismus vergangener Zeiten. Also erstmal eine Moral besonders wichtig zu nehmen oder das Leben ausschließlich an einer rigiden Moral auszurichten, ist ja nun kein Privileg unserer Zeit. Das haben wir im Prinzip, kennen wir das ja auch aus vergangenen Jahrhunderten, da waren die Werte eben andere. Aber das Prinzip kennen wir ja. Was jetzt neu ist, ist, dass das nochmal in einer ganz besonderen Weise politisch instrumentalisiert wird und dass es sozusagen tendenziell von Leuten eingespeist wird in den politischen Diskurs, die sich selber vielleicht als progressiv begreifen. Ja, traditionellerweise war ja mein starker Moralismus eher von der konservativen Ecke, also die Tugenden sollten quasi eingehalten werden, man sollte sittlich leben und so weiter und so weiter. Und das hat sich interessanterweise umgekehrt. Ja, also inzwischen haben wir es mit einem Moralismus zu tun, der ganz, ganz stark von Leitideen der politischen Linken konnotiert wird.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, dass wir uns das genau vorstellen können?
Ach naja, also das sind ja so die Beispiele, die wir uns in den letzten Jahren eigentlich alle umtreiben, ob es jetzt die zu Tode diskutierte Einwanderungspolitik ist, ob es jetzt die gerade in den letzten Wochen die Art und Weise, wie über Rassismus diskutiert wird. Ich glaube, Rassismus selbst ist ja vollkommen, brauchen wir überhaupt nicht zu reden, aber die Art und Weise
darüber muss man aber heute schon dazu sagen.
Damit zusammenhängt das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, diese Denkmalstürmereien teilweise. Ja, das zum Beispiel ist ein ganz typisches Beispiel dafür, was ich Hypermoralismus nennen würde, weil es da auch gar nicht mehr um eigentlich wirklich relevante moralische Entscheidung für den Alltag geht, sondern hier ist Moral wirklich ideologisch geworden. Also man will eigentlich noch die Vergangenheit bereinigen. Das hat ja eigentlich für den Menschen der Gegenwart auch gar keine praktische Relevanz mehr. Da geht es nur noch um Symbole und man will auch noch die Vergangenheit politisch korrekt gestalten. Und da würde ich sagen, das ist so ein typischer Fall, wo ein klassischer Moralismus im Sinne einer überzogenen Moral dann auch noch kippt in eine wirklich politische Ideologie mit ja schon messianischen Ideen.
Ja, und so einer Verbotssehnsucht habe ich so den Eindruck. Alles muss so wahnsinnig sauber werden. Und ich frage mich dann, ob das nicht auch irgendwie demokratiegefährdend ist, wenn man alles so säubern möchte und nichts mehr dastehen lassen kann, was dreckig ist. Weil ich meine, das gehört ja auch dazu, zu unserer Welt.
Das Interessante daran ist, dass zurzeit zumindest es so ist, dass dieser eine relativ rigide Moral oder diese sehr, sehr einseitige Weltbild eben von Menschen proklamiert wird, die ja gleichzeitig die Buntheit der Welt für sich entdecken, ja, oder proklamieren. Das scheint mir ein kleiner Widerspruch zu sein. Tatsächlich ist natürlich immer die Gefahr, war es auch in vergangenen Jahrhunderten, wenn sozusagen ein Moralsystem regiert oder eine Ideologie vorherrscht, dass dann der Komplexität der Welt man nicht mehr ganz gerecht wird und auch der Komplexität von Menschen ganz einfach und dass alle über einen Kamm geschert werden sollen. Und wer dann nicht mehr dazugehört und nicht mehr mitmachen will, der wird dann eben in irgendeiner Form, also wenn man ihn überhaupt nicht überzeugen kann, dann eben in die Ecke gedrängt und dann, ja, entweder moralisch diskreditiert oder pathologisiert oder vielleicht sogar die unangenehmste Art, man macht ihn sozusagen zum sozialen Opfer, nicht sozusagen in seiner sozialen Situation konnte er ja gar nicht anders denken. Und gut, ja, da müssen wir jetzt als Sozialarbeiter kommen und ihm helfen.
Hat denn diese Corona-Krise jetzt diesen Hypermoralismus befeuert?
Erst einmal glaube ich nicht. Also ich hatte in den Wochen in der harten Corona-Zeit, ja, März, April, erstmal nicht den Eindruck. Da lief die Diskussion nach meinem Eindruck noch relativ sachlich. Man kann jetzt, das werden wir vielleicht noch drüber sprechen, darüber diskutieren, ob sie sehr pluralistisch war oder ob andere Meinungen zu Wort kamen oder so. Aber erst einmal vielleicht auch unter dem ersten Schock lief das ja alles also auch dafür, dass die Einschnitte ja relativ drastisch waren, vergleichsweise sachlich erst einmal, aber dann im Nachhinein. Also plötzlich wird dann doch so eine Debatte nochmal neu aufgearbeitet und seit einigen Wochen erleben wir, dass die Sache doch deutlich emotionaler geworden ist von beiden Seiten, also den Befürwortern und den Kritikern. Und da kann man, glaube ich, jetzt bei einigen feststellen, dass so im Nachgang quasi daraus so eine moralische Haltung gezimmert wird. Also nach dem Motto, haben wir denn jetzt nicht gesehen, dass wir durch Verzicht die Welt retten können? Haben wir denn nicht gesehen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, universalistisch zu handeln? Haben wir, ja, und da hört man schon im Hintergrund, was dann eigentlich gemeint ist, ja, dass man eigentlich eben doch, also gewisse Globalisierungstendenzen, eine universalistische Roman, kann man das nicht auch anwenden dann auf die, auf Fragen des Umweltschutzes und so weiter. Also ich sehe eher so die Gefahr, dass das dann instrumentalisiert wird im Nachgang für entsprechende politische oder, wenn man so will, hypermoralische Anliegen.
Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen wenig Debatten gesehen. Ich habe sehr viele Talkshows gesehen, in denen eigentlich keine unterschiedlichen Meinungen diskutiert wurden, sondern alle eine hatten. Also und Kritik an den Maßnahmen wurden generell diskreditiert, auch die Kritiker an den Corona-Maßnahmen, egal welche Argumente sie hatten. Glauben Sie, das ist vorübergehend oder setzt sich das fest?
Wir hatten ja in den letzten Jahren einige Reizthemen, wo man den Eindruck hatte, dass die nicht besonders pluralistisch diskutiert werden oder dass Kritiker nicht zu Wort kommen, sondern dass gerade in den Leitmedien, in den öffentlich-rechtlichen Medien doch tendenziell, da brauchen wir ja gar kein Verschwörungstheoretiker zu sein, dass doch eine Meinung vorherrscht. Und wenn Kritiker eingeladen werden, die dann das Gespräch auch nicht wirklich offen ist, sondern eher einer Verhörsituation ähnelt. Aber ob das jetzt so auf die Corona-Situation anwendbar ist, das wird sich zeigen. Also ich, wie gesagt, schreibe ja auch selber journalistisch und in so einer, das war auch eine neue Situation. Also da darf man jetzt auch nicht einfach nur auf die Journalisten einprügeln. Ich habe mir selber ja die Frage gestellt, Ende Februar, Anfang März, wie verhältst du dich jetzt? Und bei aller Kritik, man sollte auch ein bisschen im Auge behalten, dass man, also ich hatte mir das so zurechtgelegt, dass ich immer sage, jetzt erstmal Kritik zurückstellen. Solange wir nicht wirklich die Sache einschätzen können, ist es auch erst einmal eine Sache der Verantwortung, jetzt nicht Öl ins Feuer zu gießen, sondern erstmal einen winzigen Beitrag dafür zu leisten, dass die Sache erstmal funktioniert und sich die Leute sozusagen an die Regeln halten. Ja. Kann man anders sehen, aber das, so habe ich mir diese moralische Frage beantwortet, gerade so sagen, die Sache auch noch unbekannt war, neu und man sie nicht wirklich einschätzen konnte, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfach Querulantentum, wenn man dann sagt, nee, ich bin von vornherein dagegen und was soll das. Also es ist auch eine Sache der Verantwortung, dass man dann sagt, schauen wir erstmal und wir halten uns dran und wir müssen jetzt nicht gleich alles hinterfragen. Das ist ja auch kein Ausweis von Intelligenz, ja, sondern auch mal, es kann auch mal schlau sein, einfach zu sagen, ja, wir machen einfach mal mit, das ist Sache des gesunden Menschenverstandes. Was nicht heißt, dass man das Wochen und Monate macht und dann doch mal fragt und schaut, wie sehen denn die Zahlen aus? Wie haben sich denn unter Wissensstand entwickelt? Wie sehen denn die Daten inzwischen aus? Und da würde ich dann sagen, ja, ab einem gewissen Punkt, da hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Pluralismus in die Diskussion bringen können, als es um die Lockerungsmaßnahmen ging. Auch jetzt in der Aufarbeitung im Nachhinein war das wirklich in dem Maße nötig. Schwierige Situation, ist mir vollkommen klar, auch für die Politik. Hätten wir jetzt eine Situation gehabt, wie in Norditalien, würden sie alle auf die Politiker eintreten und sagen, ihr habt nicht getan. Jetzt haben sie es vielleicht abgewendet, war es auch falsch. Irgendwie ist man dann auch in einer schwierigen Situation. Aber sicher, wir alle haben den Eindruck, dass auch ganz seriöse Leute, ich hätte mir zum Beispiel sehr, sehr schrecklich gerne mal in einem der öffentlich-rechtlichen Sender zur Talkshow-Zeit um 20.15 Uhr eine Diskussion zwischen Drosten und Bagdi gewünscht. Ja, natürlich. Ja.
Aber stattdessen wurde Bhakti, also Professor Bhakti, nur diskreditiert. Ein alter Mann, der keine Ahnung mehr hat, der nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, ein Verschwörungstheoretiker. Also es ist genau das Gegenteil von dem passiert. Es gibt ja im Journalismus jetzt auch die Debatte, die ja aus Amerika kommt und auch bei uns ja diskutiert wird, Haltung statt Neutralität. Jetzt frage ich mich natürlich, was hat das jetzt mit Journalismus zu tun? Und man muss sich dann die Frage stellen, wenn eine Zeitschrift oder eine Zeitung, ein Magazin sich für Haltung entscheidet, werden wir dann eigentlich noch umfassend informiert?
Ja, ich verstehe das sofort, was Sie meinen. Aber bei diesen Diskussionen erinnere ich in der Regel immer daran, dass Zeitungen, Verlage, auch Sender ja Privatunternehmen sind. Die können machen, was sie wollen. Also es ist ja eher ein gutes Recht. Also wenn ich eine christliche Zeitung rausgebe, dann gebe ich eine christliche Zeitung raus. Wenn ich eine sozialistische Zeitung rausgebe, gebe ich eine sozialistische Zeitung raus.
Was ist mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, die vom Gebührenzahler bezahlt werden?
Jetzt kommen wir zu dem Sonderfall der öffentlich-rechtlichen Sender. Daher genau deswegen allein vielleicht auch schon mal eine unglückliche Konstruktion. Ja, weil ein Privatunternehmen kann ja machen, was es will, dann schaltet man es eben an oder kauft die Zeitung nicht. Das entscheidet dann eben der Markt. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten allerdings einen anderen Auftrag haben und tatsächlich natürlich einen gewissen, das Spektrum
pluralistischen
abbilden und versuchen tatsächlich den Diskussionen Raum zu geben, die vielleicht in privaten Medien aus genannten Gründen, weil die ja auch ideologisch, ganz bewusst vielleicht ideologisch konnotiert sind, genau diesen Diskussionen, die woanders vielleicht gar nicht möglich sind, weil Leute mit Interessen dahinter stehen, diesen Diskussionen Raum zu geben. Und ich verstehe die Kritiker sofort, die sagen, diese Funktion erfüllen die öffentlich-rechtlichen.
Aber was ist denn zum Beispiel Nonkonformisten? Das sind ja die, die anders denken als, sagen wir mal, die meisten, nennen wir es mal den Mainstream, obwohl ich das Wort nicht besonders gerne mag. Ja. Nonkonformisten werden leichter als früher vielleicht diskreditiert. Aber sind es nicht die Nonkonformisten, die eigentlich den Fortschritt oft bringen? Also Galileo war ein Nonkonformist. Der hat etwas Neues entdeckt, der hat neu gedacht. Wenn man diese Leute zurückweist, schränkt man sich dann nicht selber extrem ein in der als Gesellschaft?
Ja, natürlich, das Problem ist eben nur, es gilt nicht der Umkehrschluss. Nicht jeder Nonkonformist ist ein Galileo. Also häufig sind einfach schlicht auch Querulanten. Sagen wir wahrscheinlich 99%.
Ich rede schon von ernstzunehmenden Menschen.
Das ist das große Problem. Ja. Und das Problem ist natürlich, dass viele Querulanten sich für einen Galileo halten.
Wir reden nicht von den Querulanten, wir reden von den Galileos. Ja. Die werden ja auch nicht gehört.
Also das ist aber so das generelle Problem. Also ja, natürlich, also Gesellschaft braucht im Grunde beides. Wir brauchen Konformisten, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn 90% einer Gesellschaft Konformisten sind, weil dann die Gesellschaft stabil ist und sie hält und sie wird nicht laufend in Frage gestellt und sie funktioniert einfach. Dann erstarrt sie aber. Also brauchen wir auch die Nonkonformisten, die das Ganze am Laufen halten, die Sache hinterfragen und auch mal die gemeinen Fragen stellen. Und denen muss man eben auch Raum geben. Und man weiß halt häufig jetzt nicht, wer ist jetzt der Galileo unter denen und wer eben nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass pluralistische Debatten eben tatsächlich stattfinden. Und um nochmal auf die öffentlich-rechtlichen Medien zurückzukommen, Ihre Aufgabe wäre es ja, in unserem Mediensystem genau diesem Pluralismus auch wirklich Raum zu geben. Aber das machen Sie eben nur sehr zögerlich. Und in der Corona-Debatte haben wir ja gesehen, teilweise auch einfach gar nicht. Da wurde ich zumindest den Eindruck, ist einfach verweigert, das Gespräch.
Ich habe so den Eindruck, man differenziert nicht mehr. Es wird halt wirklich alles über einen Kamm geschoren. Und zum Beispiel, manche machen es den Hypermoralisten ja auch leicht. Nehmen wir mal Donald Trump. Ja, also der steht ja nur ganz eindeutig für das Böse. Ich bin jetzt auch kein Fan von Donald Trump, muss man ja alles immer dazu sagen. Aber als Trump der EU gedroht hat, dass die EU unfair sei, was Zölle angeht, und er hat gesagt, er will die Zölle erheben, weil die EU einfach zu hohe Zölle hat, da war die Empörung groß bei uns, ja, bei uns in Deutschland. In der Politik war die Empörung groß und natürlich unter allen Trump-Gegnern. Und ich habe das mal nachrecherchiert. Trump hat in dieser Sache eigentlich recht. Also die EU nimmt mehr und höhere Zölle auf US-Waren als umgekehrt. Ja, aber es macht sich ja kaum jemand die Mühe, so etwas nachzurecherchieren. Ersetzt dieser Hypermoralismus und ersetzt Empörung auch Wissen?
Ja, natürlich. Also das ist ja die Funktion. Ja, also generell von Moral, ja, also einmal von Moral und dann von Emotionen. Man kann sich quasi ausruhen auf einer Sache, man weiß ja Bescheid. Das etwas verkürzt gesagt, es ersetzt natürlich das Denken dieser festen Glaubenssätze, die ich überhaupt nicht mehr abgleiche mit der Wirklichkeit, sondern an denen ich einfach festhalte. Das ist ein schönes intellektuelles Ruhekissen im gewissen Sinne. Ja, was Ihr Beispiel Trump angeht, das ist vielleicht ein besonders drastisches Beispiel, ja. Also weil wir die meisten Beobachter sind sich wahrscheinlich einig, dass es eine mehr oder minder pathologisch narzisstisch gestörte Persönlichkeit ist. Das ist klar, ja. Also ich kann mir es nicht anders erklären, sein Verhalten. Das ist teilweise ja grotesk. Natürlich ist es das. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass er mit allem, aber auch mit allem Unrecht hat, was er sagt oder tut. Und genau.
Aber das ist doch die Empörungskultur dann.
Genau, das ist die Empörungskultur. Also dass man da auch nicht überhaupt nicht mehr differenzieren möchte. Also er kann ja machen, was er will. Es ist sozusagen falsch. Und dass man, Sie hatten jetzt ein Beispiel genannt, also es gibt ja viele Beispiele, Truppenrückzug aus Europa, ja, kann man dagegen sein, aber früher, also hätten wahrscheinlich die politische Linke jedem amerikanischen Präsidenten applaudiert für diesen Vorschlag, der kommt jetzt natürlich nicht, der Applaus. Daran sieht man ja schon, wie einfach auch verbohrt hier einfach die Denkkultur ist, ja, dass man da, also man ist einfach schlicht gegen Trump bis hin zu, also man hat ja bei einigen Medien da tatsächlich den Eindruck, da wird einfach, man hat beschlossen, der Mann war noch gar nicht vereidigt, wir machen Kampagnenjournalismus. Also in dem Fall kann man das, glaube ich, wirklich sagen.
Aber da war die Politik eigentlich genauso oder ist sie auch? Ist Ihnen das mal aufgefallen?
Ja, natürlich. Die Politik hat anders als der Journalismus noch den Vorteil, dass sie auf einer pragmatischen Ebene ja funktionieren muss. Ja, also da sind Ministerien, da sind Behörden, die sind mit amerikanischen Behörden in Kontakt und so weiter. Die haben einfach eine Arbeitsebene. Da muss das ja einfach funktionieren. Also ist man da nicht ganz so frei. Aber ja, natürlich das Verhalten teilweise auch einiger Spitzenpolitiker unseres Landes deutet in die von Ihnen angedeutete Richtung. Noch ärger war es quasi in den Medien, wo man ja von vornherein quasi beschlossen hatte, also egal, was er macht, egal, was er tut. Und wenn er gerade gar nichts tut, dann werden wir trotzdem heute ein Foto veröffentlichen, das ihn ungünstig zeigt. Also das dann zumindest. Mhm. Also das ist ja, und das kann man ja nun, konnte man diese ganzen Jahre beobachten, bis zum heutigen Tag.
Kommen wir aus dieser Empörungskultur nochmal raus? Was glauben Sie?
Ich bin ehrlicherweise äußerst pessimistisch und das aus vielerlei Gründen. Also die wichtigsten sind, erstens, wir leben, das Wort ist ja auch schon häufiger gefallen in unserem Gespräch, eben in einer pluralistischen Gesellschaft. Deshalb sollte dieser Pluralismus auch abgebildet werden, hat mir gesagt, in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber pluralistische Gesellschaften sind natürlich konfliktträchtiger als homogene Gesellschaften, die wir vielleicht noch vor Jahrzehnten hatten, wo man sagen konnte, ja, gerade auch noch in der alten Bundesrepublik, wobei das galt für die DDR wahrscheinlich ganz genauso, da haben wir einfach so eine, ja, kleinbürgerlichen Konservativismus, der so mehrheitsfähig ist in irgendeiner Form und Konsens, und das, da dürfen wir uns nichts vormachen, das ist weg. Und es gibt noch einige, interessanterweise, Gruppen, die jeweils für sich behaupten, dass sie die schweigende Mehrheit sind. Das gibt es von links, das gibt es von rechts. Die sagen, wir sind eigentlich die Mehrheit. Ja. Aber ich glaube, wir leben halt in einer Minderheitengesellschaft. Es gibt nur noch mehr oder minder große Minderheiten. Und das trägt natürlich nicht zu einem gewissen Frieden bei. Das ist vollkommen klar. Hinzu kommt, dass wir mit den digitalen Medien jetzt auch noch die Möglichkeit haben, ganz anders zu kommunizieren und uns quasi innerlich aufzupuschen. Also früher waren diese Sozialmilieus, erstens gab es weniger, die Gesellschaft war homogener und dann waren die auch noch in sich viel geschlossener. Ich habe ja einfach nicht mitbekommen, was der beispielsweise der weltanschauliche Gegner so sagt oder tut. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Konservativer, ich sitze hier in München und hatte hier mein CSU-Stammtisch, da war ich ja, ich bin überhaupt nicht in Kontakt gekommen mit, sagen wir, der neuen Linken in Berlin. Ja, das waren einfach andere Welten und da war das Erregungspotenzial auch deutlich geringer. Aber heutzutage kann ich eben lesen, mir anschauen, was die denken, was die machen, was die tun. Und das regt eben auf. Das trägt noch dazu bei. Da ich aber nicht sehe, dass sich an der Heterogenisierung der Gesellschaft etwas ändert und da wir morgen das Internet auch nicht abschalten werden, voraussichtlich, glaube ich nicht, dass wir mit dieser Emotionalisierung irgendwie entgegenarbeiten können. Das wäre der falsche Ansatz. Ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Das wird der gangbarere Weg sein.
Vielen Dank, Dr. Alexander Grau nach München. Danke für das Gespräch. Und liebe Leute, ne, vielleicht macht es ja wirklich Sinn, etwas differenzierter zu denken und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ihr habt gehört, selbst Donald Trump kann mal recht haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.